Du hörst gern zu? Podcasts sind in. Auch bei uns von Hallo Halle. Mit tollen Sendungen aus Unterhaltung und Information. Ton ab.
Herzlich willkommen. Ich heiße Katja Jaschuk und ich bin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für das Domjubiläum zuständig. Ich werde das folgende Gespräch moderieren. Und es ist das zweite Gespräch in der Podcast-Reihe, die dem Domjubiläum in Halle gewidmet ist. Im Jahr 2021 feiert der Dom zu Halle ein Jubiläum. 750 Jahre. Für 75 Stunden öffnet der Dom seine Pforten. Durchgängig vom 1. Juli um 21 Uhr bis 4. Juli um Mitternacht. Im Programm stehen Ausstellungen, Online-Theater, Konzert, Festgottesdienst, Online-Festakt und ein mit Licht in Szene gesetzter Dom. Jetzt hört ihr ein Gespräch mit dem Künstlerinnen-Kollektiv oder vielleicht lieber zu sagen einer Gruppe, die das Reliquienprojekt für das Domjubiläum vorbereitet. Rocco Pagel, Maria Wotti, Henriette Eichinger, Gustav Franz und Angelika Wanek arbeiten zusammen an der Ausstellung, die ein Steinmodell, eine Videoinstallation und weitere Objekte beinhaltet. Wir werden gleich mehr über die Ausstellung erfahren. Maria Wotti, eine der Künstlerinnen des Reliquienprojekts, ist gerade noch in Griechenland, deswegen kann sie an diesem Gespräch nicht teilnehmen. Und Gustav Franz ist jetzt gerade mit dem Kind und deswegen war er auch nicht dabei. Für die Möglichkeit, dieses Gespräch zu führen, bedanke ich herzlich das Team von Hallo Halle. Jetzt starten wir, ja. Eine kurze Vorstellung der Künstlerin. Wie heißt ihr und was macht ihr? Eine kurze Zusammenfassung der Arbeit, was ihr macht und was war euer Weg zum Beruf? Ja, und du kannst auch für Gustav wahrscheinlich ein bisschen erzählen, ja.
Mein Name ist Henriette Eichinger. Ich bin bildende Künstlerin aus Leipzig und habe in Dresden Malerei studiert. Und arbeite jetzt mittlerweile auch in der Performance. Aus dem Grund, weil mir die Fläche einfach auch nicht genügt hat, um Dinge zu erzählen. Da ist vielleicht vorwegzunehmen, dass ich eigentlich Schauspiel studieren wollte, bis ich eines Tages feststellte, dass ich da nicht erzählen kann, was ich will, sondern hauptsächlich Dinge erzählen müsste, die andere aufgeschrieben haben. Und das hat mich irgendwie irritiert und das wollte ich dann nicht mehr. Genau, deswegen habe ich mich in Dresden beworben und wurde dort genommen und bin jetzt eben diese Künstlerin, die ich jetzt bin.
Okay. Hallo, ich heiße Angelika Wanjek, ich bin bildende Künstlerin und Performerin, lebe und arbeite derzeit in Leipzig und mein Schwerpunkt im Bereich Performance sind historische und kulturelle Narrative, die ich untersuche in Form von einer Recherche, mich dann an diese Orte begebe. Das heißt, ich arbeite oft ortsspezifisch, um dann dort performativ auf den Körper bezogen eine Sprache finde, das, was mich an dem Ort erwartet, umzusetzen und wieder über den Körper nach draußen zu geben. Die Frage, wie ich zur Kunst gekommen bin, ich wollte Malerei studieren, bin dann bei der Zeichnung und der Grafik gelandet in Kiel, bei der Keramik, im Dreidimensionalen und habe irgendwann gemerkt, ich brauche eigentlich gar keinen Werkstoff, ich brauche ein Publikum und einen Raum und meinen Körper und bin so über das Studium an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig im Bereich Performance gelandet.
Ja, hallo, mein Name ist Rocco Pagel, ich bin Maler, ich glaube, sagen Sie können in einem ganz klassischen Sinne. Ich habe sehr früh als Kind durch Zufall Malerei entdeckt. Ich erinnere gerade spontan an eine Stelle in dem Buch von Ines Geibel, wo sie die Situation beschreibt in Berlin des Jahres 1988, wo es eine Ausstellung, die erste Ausstellung von Josef Beuys gab im Ephraim-Palais und gegenüber die Nationalgalerie in Ost-Berlin. Und diese Wahrnehmung, die erinnere ich auch noch sehr gut und die hat mich bestimmt motiviert, mich mit Kunst zu beschäftigen. Ich war sehr lange als Autodidakt unterwegs nach der Wende also ohne Studium in Frankreich, Österreich und Deutschland und habe mich dann Ende der 90er noch für ein Studium entschieden in Dresden, der Malerei, was ich auch gemacht habe und hatte dann auch die Ehre, um 2005 herum auch nochmal als Gastprofessor in Dresden arbeiten zu können und ja, bin Maler, lebe in Berlin und reise sehr viel und mein Schwerpunkt, wenn man das so formulieren kann, liegt in Ölmalerei und jetzt in den letzten Jahren vor allem Landschaftsmalerei.
Und dann gibt es noch Maria Fotti, die jetzt in Griechenland ist. Dazu wird es ein weiteres Gespräch geben mit ihr. Aber es gibt noch eine Nummer 5 bei uns in der Runde. Wir sind ein Kollektiv. Temporär haben wir uns zu einem Kollektiv zusammengeschlossen. Das ist Gustav Franz. Mag jemand von euch weitermachen?
Ja, Gustav Franz hat auch in Leipzig studiert. An der Hochschule für Grafik und Buchkunst, oder nicht auch, oder hat dort studiert. Der wollte seit er 12 ist, Fotograf werden und hat deswegen auch einige Dinge in Kauf genommen, um studieren zu können. Und ist letztlich dann in einer Klasse gelandet, von der als Fotograf irgendwie nicht das bekommen hat, was er wollte. Deswegen ist er in eine Fachklasse gewechselt, die sich mit der Fotografie und der Grafik beschäftigt hat. Und er arbeitet jetzt als freischaffend als Fotograf in Leipzig.
Sehr schön. Dann kommen wir eine Frage zurück sozusagen. Wie habt ihr einander kennengelernt? War das beim Projekt im Dom damals vor 2 Jahren oder noch früher? Und und wie war die Kommunikation in diesen zwischen 2 Jahren?
Ich glaube, Rocco kann anfangen.
Kann ich anfangen? Okay. ich überlege gerade, wo ich anfange, weil jetzt sind wir wieder aus der Gruppe. Also meine Geschichte, meine persönliche Geschichte, künstlerische und persönliche Geschichte mit dem Dom und seinen Bewohnerinnen, Bewohnern, ist etwas länger, also seit 2016 oder 17, da bin ich jetzt gerade spontan nicht sicher, stehe ich in einem intensiven Dialog mit der hiesigen Seniorin Jutta Nözel, die auch interessant wäre zu befragen eigentlich in dem Kontext, sehr interessant wäre. Und da gab es eine Projektreihe, die, glaube ich, 2015, 16, also ich bin den Zahlen, das kann ich noch nachreichen, wenn das wichtig ist, begann und in dieser Projektreihe ergab es sich, wie soll ich diese Geschichte erzählen? Also ich bin Henriette wieder begegnet in Halle in einer Situation, in einer Projektsituation hier und habe sie damals angesprochen und gefragt, ob sie, weil ich auch überlegt habe, wie kann man, es gab da eine eher problematische Situation, wie kann man das lösen, quasi jemand irgendwie hereinholen und dann hat das Leben quasi diese Möglichkeit, diese Begegnung, Wiederbegegnung geschaffen. Dann habe ich Henriette gefragt und sie hat zugesagt und hier eine wunderbare performative Arbeit gezeigt, musikalische Arbeit, wenn ich jetzt nicht alles durcheinander bringe. Und im Anschluss aus dieser spontanen, aus dem Leben heraus entstandenen Arbeit oder Kooperation ist dann eigentlich ist entstanden 2019 die Idee für Domus Haus. Das ist jetzt mein erster Block. Ich hoffe, dass das verständlich ist für Menschen, die das überhaupt nicht
kennen. Also ich glaube, also Jutta Nözel hat sozusagen aufgerufen und wollte ihre Kirche öffnen, also das Gebäude, in dem gebetet wird, das aber reformiert ist und wo sie meinte, sie möchte gerne das hier, wenn reformiert, dann auch richtig reformiert, dass hier was stattfindet, also das Leben hier reinkommt, weil sie fühlt sich irgendwie nicht lebendig, wenn sie hier ist oder sie fühlt irgendwas, wo sie meint, da sind Defizite und sie wollte gerne Künstler ins Haus holen.
Also da könnte ich jetzt, da gibt es gar nicht. Sehr, da würde ich fast vorschlagen, ich weiß nicht, ob das einen Sinn macht, Sie vielleicht auch fern in einer Zoom-Interview. Ich glaube, das wäre, also mir fällt gerade auf, ich fühle das gerade, es wäre wahrscheinlich schöner und sinnvoller, wenn sie selber darüber spricht.
Genau.
Also sie ist ja eine sehr wichtige, wenn nicht sogar die wichtige.
Sie hat uns praktisch eingeladen, würde ich sagen, genau. Und die Einladung ging erst an Rocco und Rocco hat dann mich eingeladen und ich wiederum habe Angelika eingeladen und auch Gustav eingeladen. 2019 bei dieser Projektwoche auch. Es war also eine Woche, in der wir intensiv jeder an eigenen Arbeiten gearbeitet haben. Und also die meisten von uns haben sogar hier übernachtet. Und es gab neben...
In der Kirche?
In der Kirche, genau. In der Kirche oder im Garten. Und es gab neben uns gab es auch Tänzer, Anna Till damals und Ludwig Bauer, den Musiker, und Gerhard Nötze auch als Musiker und Ursula Häse, eine Künstlerin aus Berlin.
Mhm.
Genau.
Okay, und dann habt ihr miteinander so sehr schön gearbeitet, ja, also in dieser Zeit.
Ah, es gab noch Christoph Kuhn, einen Schriftsteller hier aus Halle, und... ja, wir haben uns sozusagen wie sagt man, als Klammer haben wir uns das abendliche Treffen eingerichtet. Also die Kirche war am Abend geöffnet mit einer großen Tafel, die auch für ein Gespräch immer geöffnet war. Also jeder konnte kommen. Genau, und den Tag über haben wir sozusagen jeder an unseren jeweiligen Projekten gearbeitet. Und am Ende gab es... ja, wie so eine Präsentation. Und Maria war auch dabei. Also, Entschuldigung.
Ja. Dann gehen wir zum aktuellen Projekt vielleicht, ja. Und so könnt ihr über die Idee vom Projekt sprechen. Und zwar von diesem Wort Kirchenraum, vielleicht wie spielt der Kirchenraum, wie wird das für diese Ausstellung benutzt, diese Richtung.
Ich finde interessant, weil wir uns ja da zum ersten Mal seit langem, auch kürzlich im Februar war es, glaube ich, wieder getroffen haben, um zu beginnen, real zu beginnen, erinnere ich das, was mir immer auch wieder jetzt in den letzten Tagen, oder jetzt, ich bin ja eigentlich seit gestern Abend in Halle wieder, oder heute auch auffällt, und auch in Erinnerung an unser Projekt 2019, ist dieser Unterschied zwischen diesem sehr repräsentativen Gebäude, Dom, und den Dorfkirchen, die wir in anderen Konstellationen mit Daniel Schillingschön und Anne-Christine Wegner seit 1999, also wir arbeiten schon in anderen verschiedensten offenen Gruppen, in so Dorfkirchen, und das ist eine ganz andere Situation. Also wenn man in ein Dorf kommt, in eine kleine Gemeinde, mit deren Zentrum, wo die Kirche steht, da gibt es ganz andere Herausforderungen, aber auch ganz andere Möglichkeiten. So, während hier ist es immer, mir geht es gerade so, dass man immer auch mit Macht oder mit Archäologie von Repräsentanz von Macht zu tun hat. Das finde ich, also spüre ich gerade sehr intensiv.
Aber von Macht, von was? Von Kulturstiftung, sagst du?
Nein, nein. Ich liebe das Denkmalamt. Das Denkmalamt ist das Schönste. Aber nein, ich meine, diese also die barocke Fassung, die jetzt zu sehen ist, der Altar mit seiner Bildikonografie, das sind ja alles Spuren von vorgestellten Situationen. Also, dass die Herrscherfamilie dort sich auf eine Linie mit dem Abendmahl setzt. Also, dass, wenn ich da hinschaue, quasi immer eigentlich das Gefühl habe, die waren dabei, bezeugen sich gegenseitig in ihrer Machtposition. Das ist, finde ich sehr, mir ist das sehr präsent. Es mag daran liegen, dass der Altar gerade frisch restauriert worden ist, also viele Dinge auch sichtbar werden, aber ich finde diese Machtrepräsentation sehr stark gerade.
Ja, und ich finde an dem Raum immer unglaublich beeindruckend die Akustik. Also sobald man da reinkommt, hat man ja so eine Verstärkung seiner eigenen Geräusche, einfach weil der so hoch ist und man... Also ich höre das auch immer an den Schritten meiner Kinder, wie sie da sozusagen erst langsam reingehen und dann immer schneller werden und man plötzlich der ganze Raum sich sozusagen irgendwie anhört und anfühlt. Und das macht schon auch was sich wie Macht anfühlt, auf jeden Fall. Auf jeden Fall nach Größe. Und
ja. Was vielleicht aber auch für mich etwas mit dieser Zeit zu tun hat, 750 Jahre Dom. Das ist auch schon eine lange Zeit. wo ich immer ins Nachdenken komme, wenn ich in so einem Gebäude stehe oder vor so einem Gebäude und einfach weiß, dass da 750 Jahre auf jeden Fall gespeichert sind, sowohl im Innenraum wie Spuren an der Außenfassade. Was ist hier alles passiert? Und weil du fragst, also was ist eigentlich, was machen wir denn hier? Wir machen nichts zu 750 Jahren, sondern wir springen ein bisschen in die Zeitgenössigkeit. Wir machen was zu 500 Jahren. Und die Zeitgenössigkeit kommt dadurch, dass wir es 2021 machen. Vor 500 Jahren, so wurde uns erzählt, ist auch recherchierbar, gab es hier eine Show, eine Reliquienshow. Wenn man so ein bisschen aus kunsthistorischer Sicht auf den Katalog blickt, es gab vor 500 Jahren einen Katalog, wo jede einzelne Reliquie aufgelistet war, kann man sogar behaupten, dass dieser erste Katalog einer Ausstellung, dass es wirklich der erste im europäischen Kontext war, wo jede künstlerische Arbeit, jede Reliquie benannt, betitelt und mit dem Inhalt bezeichnet wurde. Aber das ist nur so ein kleiner Seiteneinwurf, das ist nicht, warum wir uns jetzt damit beschäftigen, wobei dieses Buch schon Anlass war, dieser Katalog, mehr über diese Reliquien zu erfahren. Ihr müsst mir nur gerade mal wieder helfen mit den Männernamen, da komme ich immer durcheinander. Nicht August der Starke.
Das ist ein anderer, der ist ein bisschen falscher. Okay,
auch nicht Albrecht Dürer, sondern...
Die Erwiderung kommt eher aus dem alten Bundesland. Entschuldigung,
das ist jetzt... Das ist schön, Albrecht Dürer aus den alten Bundesländern. Kardinal Albrecht aus den neuen Bundesländern.
Kardinal Albrecht hat hier gesagt.
Der ist aber weggegangen. Was wolltest du noch?
Nee, das war so.
Also anmerken würde ich vielleicht noch, weil ich dieses Buch ja auch kenne, das ist ja keine Ausstellung, sondern eine Sammlung. Eine ausgestellte Sammlung. Ja. Das war sozusagen keine Sammlung, also keine Ausstellung, die sozusagen anlässlich eines Jubiläums oder, sondern das war wirklich die Sammlung von diesem Albrecht, der, soweit ich gelesen und studiert habe, sich auch vergewissern wollte, dass über diese Reliquien er auf jeden Fall einen sicheren Platz und möglichst einen schönen im Himmel haben wird. Mhm. Also diese Verbindung auch, dieser Glaube, dass wenn man möglichst viel von Dingen hat, die für diesen Menschen, diesen gläubigen Menschen eine gewisse Authentizität haben, dass das auch, so eine Verbindung zum Paradies, zum Himmel auch herstellt. Also dass man sich übers Sammeln von Dingen vergewissert, dass das Unvorhersehbare irgendwann in einen Rahmen gelangt. Und dagegen hat ja Luther opponiert, weil unter anderem auch dagegen, weil das scheinbar ja wirklich absurde Formen angenommen hatte. Also das Ausmaß muss unglaublich gewesen sein. 20.000 Reliquien, Knochen von Heiligen, Holz vom Kreuze Jesu. Also wirklich zusammen um... Das ist ja interessant eigentlich, die Frage, warum eigentlich, ne?
Ja. Also vielleicht, also Reliquie ist, ich komme aus dem Katholischen, von daher ist Reliquie mir ein im Sprachgebrauch, also gebräuchlich, aber wenn ich es jetzt vielleicht so übersetzen würde, eine Reliquie ist ein Körperteil eines Menschen, der oder die Heiliges getan hat oder heilig gesprochen wurde. Das Körperteil bekommt nach dem Ableben des Menschen eine Heiligkeit, eine Seligkeit, bekommt eine Kraft, dass wenn man es anblickt, wenn man es berührt, erfährt man Gutes. Und das ist das Wunderbare an dieser Reliquie. Interessanterweise hat die sich wahnsinnig vermehrt, oder die Reliquien haben sich wahnsinnig vermehrt. Es gab dann, entweder gab es ganz viele heilige Menschen, oder es wurden unterschiedliche Körperteile von einem Menschen genommen, den man dann anbeten konnte. Aber das ist das, worauf du dann angesprochen warst.
Bei Gustav und Umberto Eco erwähnte vor kurzem Pendel, ich glaube, dort gibt es eine Stelle, wo einer der Verleger zusammenzielt. Ich glaube, es sind die Holzstücke des Kreuzes und dann die Dimensionen ausrechnet, die dann durchaus etwas übermäßig monumental gerade. Ja. Oder auch die Knochen, glaube ich, gibt es. Ich weiß nicht, ich glaube, das gibt es auch dort. Dass dann ein Riese wahrscheinlich, ja. dieser Heilige, wahrscheinlich ein Riese gewesen ist, der 5 Beine hatte und 10 Hände. Ja.
Und diese Reliquien, die wurden in, die wurden noch, also sozusagen, es war nicht nur ein Stück Holz, was man angeschaut hat, sondern die wurden noch eingefasst in einen goldenen Rahmen, in eine Holzschnitzerei. Also die wurden auch nochmal visuell veredelt.
Oder verborgen, also teilweise auch sozusagen hin, also zum Beispiel hinter Gesichter in den Statuen gab es dann kleine Öffnungen, wo man die reinlegte. Und
das kann man in Italien
und unten auch, im, sozusagen wie im Keller, nochmal ein extra Gewölbe, nur für Reliquien.
Ja. Und der Kardinal Albrecht, der hat hier im Dom vor 500 Jahren diese Summe X, Anzahl X, 20.000 Reliquien ausgestellt oder diese Sammlung gezeigt. Und das war sozusagen, dieses Bild war Anlass für uns im Gespräch mit Jutta Nötzl zu überlegen, welche Heiligkeit ist heute da, was ist uns heilig, was bewerten wir als Heiligkeit, was finden wir sinnstiftend und wie kann über eine künstlerische Arbeit das transportiert werden.
Das finde ich interessant, Sinn und heilig finde ich sehr schön.
Okay, das war alles Geschichte, aber was macht ihr? Also was ist die Idee von eurem Projekt jetzt in der, im Dom? Was macht ihr im Dom jetzt für das Jubiläum? Oder ist das ein Geheimnis?
Also konkret beginnen wir gerade damit, eine Struktur, eine Metallstruktur zu herzustellen, die dann eine papierne Haut tragen wird, die aus Fotografien bestehen wird, die in Griechenland von Steinoberflächen aufgenommen wurde. Also wenn man so will, ein reales Hologramm, falls das irgendwie Sinn macht. Also es bleibt beim Materiellen. Weil ich könnte jetzt ganz viel, aber ich weiß,
da ja, ich glaube auch nicht, dass wir das
im Dialog.
Wir müssen ja nicht, das komplette Objekt sozusagen schon verraten. Also wir werden hauptsächlich werden wir ein Objekt bauen. Also dem Dom eine Reliquie zuführen, die er bisher noch nicht gesehen hat. Und auch niemand anderes natürlich. Und wichtig ist beim Machen und auch in der ganzen Vorarbeit sozusagen immer der Prozess der Aufladung. Also wodurch wird die Reliquie zur Reliquie? Und dazu sind uns verschiedene Dinge aufgefallen. Also zum Beispiel eben der Weg, die Herkunft, und ja, auch vielleicht die Ummäntelung oder einer Prozedur oder eine Tätigkeit einfach, die das Ganze haben soll. Deswegen, ja, also im Moment, wir beginnen ja heute sozusagen mit der Arbeit, werden wir eine Reliquie bauen oder ein Sinnbild für diese ganzen Reliquien, die hier gesammelt wurden. Und zusätzlich wird es noch ein Video geben, um sozusagen der Reliquie noch eine andere Ebene zuzuführen, würde ich jetzt sagen. Ja. Ja, es ist ja auch alles noch im Prozess, also wir sind ja nicht ganz fertig.
Ich hatte gerade über den Begriff des Supports, der Unterstützung nachgedacht. Sozusagen wie unsere Zusammenarbeit, aber auch die künstlerische Arbeiten sich gegenseitig unterstützen. Und so sehe ich das, das Objekt, das wir in der Tat heute hier händisch beginnen. Gedanklich schon in längerem Vorlauf, aber heute hier händisch. Und auch der Film, der dank Maria in Griechenland aufgenommen wird, dort auch geschnitten wird und dann netzbasiert hierher geschickt wird. Also wie sich sozusagen der Film und das Objekt, die Objekte sich auch gegenseitig unterstützen, das ist etwas, was wir so in dieser Woche herausfinden. Man kann vielleicht davon sprechen, dass es eine Form von intuitivem Arbeiten ist, wobei intuitiv auch oft im Süddeutschen sagt man Beigeschmäckle hat. das Beigeschmack von etwas nicht Zielführendes vielleicht, aber dem würde ich widersprechen. Also es geht eher darum, dass wir spüren und dass wir mit dem Wissen und dem Erfahrungsschatz, den wir haben, diese Arbeiten an dem Film und auch an den Objekten zusammenbringen und so, dass die sich unterstützen können. Und es kommt ja auch noch eine Unterstützung dazu. Und zwar, weiß gar nicht, ob wir das hier schon droppen können. vielleicht aus dieser Lust heraus, performativ zu arbeiten, entstand in unseren Köpfen auch etwas Performatives, was sich jetzt schönerweise auch dahin gewandelt hat, dass wir über unsere Zusammenarbeit noch eine weitere Zusammenarbeit haben mit Gerhard Nötzl und mit ganz vielen Musikerinnen, die diese Objekte nochmal aufladen werden musikalisch.
Ganz schön.
Und das wäre ein interessanter Punkt, ob aufgeladene Objekte, Reliquien im einfachen und ganz komplizierten Sinne einfach Dinge sind, die eine Geschichte haben. So würde ich das jetzt gerade. Also es wäre dann über die Frage dann, ob man über diese Dinge, Objekte, Reliquien, diese Geschichte erfahren kann oder ob man daran glaubt, es weiß, es gelesen hat, miterlebt hat. So wie die Haarlocke. Ich hatte mal die große Ehre, dank Frau Hinsche, in der Bibliothek des Jenaischen Fräuleinstifts sein zu dürfen und dort zu lesen. Unglaubliche Poesiealben. Das hat mich sehr fasziniert mit den Haarlocken. Also haben die Damen haben sich gegenseitig kleine Gedichte gewidmet und auch mit Blumen, kleinen Zeichnungen. Sehr schön. Also das hat auch etwas, weil ich habe ja keine Ahnung, als ich das gesehen habe, wer waren diese Menschen? Ich konnte es lesen, aber ich hatte kein Bild. Aber allein die Tatsache, dass es geschrieben wurde und dass es getan worden ist, hatte eine unglaubliche Energie und Kraft im schönsten Sinne.
Jetzt fragen Sie sich vielleicht, was passiert denn dann im Dom? 4 Tage wird gefeiert hier. Du hast es vorhin gelesen, diese 750 Jahre werden auf 75 Stunden aufgeteilt, was 4 Tage entspricht. Und in diesen 4 Tagen sind Sie herzlich eingeladen zu unserem künstlerischen Projekt, aber es gibt ja noch neben unserem Projekt noch andere Projekte, aber und das, was wir Ihnen jetzt erzählen, auch leibhaftig zu erleben.
Super, ja. Und ist das das zweite Projekt im Dom, ja? Und ist der Dom zu einem Zuhause geworden? Ich habe schon das ein bisschen angesprochen, aber vielleicht noch ein bisschen mehr interessante Geschichten aus Dom.
Ich verkompliziere, also für mich ist das dritte Projekt im Dom. Und deswegen fühle ich mich, hat es dieses seltsame, fast wie ein Automatismus, gibt es das Gefühl des Zuhause-Seins zusammen mit dem manchmal sehr schrägen Gefühl, was machen die anderen eigentlich hier? Also man unten allein, also wie wenn man im Wohnzimmer sitzt und da kommt ein fremder Mensch, den man auch mag und schätzt, aber der sowieso, der hat und so weiter. Also diese Gefühlssituation kenne ich, also das ist vielleicht eine lustige Begleiterscheinung einer wiederholten Arbeit. Ich weiß nicht, wie es auf Bühnen ist oder wahrscheinlich ist es ähnlich. Also es gibt so ein intensiver, also mir geht es so, je intensiver ich mich mit diesem Raum beschäftige, umso mehr habe ich das Gefühl, ich bin ein Teil von ihm oder er ist ein Teil von mir. Also das.
Mhm. Entdeckt man etwas Neues da noch, also im Dom hier?
Immer, jeden Tag, also mir so.
Ich habe gerade überlegt, ob ich ein Haus sein möchte. Ich habe ja schon einen Körper. Und also für mich diese Erfahrung, was es für mich eine gute Erfahrung macht und deswegen auch ein Zuhause bedeuten kann, der Dom, ist diese Möglichkeit, sich darin auch ganz unspezifisch aufzuhalten und nicht nur für den Moment des Gebets oder für den Moment des kunsthistorischen Interesses, sondern auch hier einfach mir die Hände zu waschen, in den Garten zu gehen, aus dem Fenster zu schauen, meine To-Do-Liste für den nächsten Tag hier im Dom zusammenstellen zu können, Und das ist eine Erfahrung, die mich schon mehr häuslich werden lässt mit dem Dom. Und so auf die Frage hin, ja, der Dom verändert sich jedes Mal, wenn ich komme.
Aber ich finde immer noch, ich weiß nicht, ob das jetzt spezifisch Ost-Berliner Blick ist, aber dass er immer noch, obwohl er auch sehr museal ist und auch als Konzert, also, aber es ist immer noch ein anderer Ort. Also ich habe immer noch das Gefühl, wenn ich von außen hier reinkomme, ich bin anderswo. Ich bin nicht in einem Museum, ich bin nicht in einer Sporthalle oder so, sondern ich bin in einem eigentlich unbekannten Ort. Mhm. Und das finde ich auch sehr schön, also dass es immer noch, dass er eine Präsenz hat, für mein Empfinden des anderen, im positivsten, offensten Sinne.
Was meinst du, wo das herkommt? Ist es die Architektur? Ist es die Größe?
Ich glaube, dass es also neben dem von am Eingangs erwähnten auch Repräsentanzen von Macht, vergangenen Mächten, ist es, glaube ich, auch die Energie der Menschen, die den gebaut haben. Also er ist ja nicht gebaut, er hat ja einen Grund, die Architektur hat ja auch ihre Gründe und die sind spürbar und die sind heute vielleicht etwas Unbekanntes. Also es ist hier nicht gebaut worden, um einzukaufen, um Kino zu sehen, sondern es ist ja, der Grund ist der Dom selbst. Und der war ja nicht dazu da, um was anderes zu sein, sondern der Grund ist der Dom. So. Der Sinn ist der Dom. Und das finde ich spürbar.
Ja. Ich finde, die Einladung ist sehr spürbar. Also eigentlich, also zumindest, vielleicht auch, weil wir hier gearbeitet haben, fühle ich mich einfach, sobald ich durch das Tor gegangen bin, von dem ich weiß, dass es offen ist, obwohl das andere vielleicht nicht wissen, fühle ich mich eingeladen und zwar mich hier zu bewegen, so wie ich das gerne möchte. Und das ist, glaube ich, ein Unterschied. Also das würde jetzt, glaube ich, nicht jeder von sich behaupten, der hier reinkommt in den Dom. Hm.
Das ist ein Privileg.
Ja, ich finde Gefühl. Auch. Ja.
Also das, ja.
Aber ich kenne die anderen, ich kenne, also erlebt haben wir es ja, glaube ich, alle bei unserem 2019 Domus Haus, wo ich im Altarraum gearbeitet habe. Das heißt, ich habe gefegt und Holz hin und her gestellt. Und das hat Menschen richtig aufgebracht, so, weil die nicht gewusst haben. Also sie sind reingekommen und hatten ein Bild vor Augen, wie es sein soll, den schönen Altar betrachten. In dem Moment, wo da etwas anderes geschieht, war das sofort Konfliktstoff. Also diese verschiedenen Wahrnehmungen gibt es auch.
Ja, wahrscheinlich sprechen wir noch weiter so über diese Verbindung von Kirche und Religion und Kunst. Ja, Kirche, Religion und Kunst. Und ich meine, ich habe schon ein bisschen über die Erfahrung gesprochen, so noch mehr vielleicht. Und ob ihr denkt, dass die Verbindung mehr entwickelt werden sollte. Und auch diese Idee, auch dieses Projekt ist quasi, dass Albrecht damals vor 500 Jahren hat eine Galerie schon gemacht. Ja, und ich meine, Kirchen waren schon zu Galerien, waren schon Galerien für Kunst lange Jahrzehnten, ja. Ob das noch mehr sein sollte jetzt gerade, weil das hat sich geändert, ja, und ob das zurückgeändert sein sollte. Was denkt ihr? Rocco Möchter.
Danke. Zurückgehen, ich bin ja auch mit Theologinnen und Theologen in einem stetigen Dialog. Ich glaube, es gibt sehr viele Unterschiede, aber auch sehr viele Gemeinsamkeiten. Die wiederum haben sehr viel mit der gesellschaftlichen Entwicklung zu tun, die ja wirklich alle betreffen, alle Institutionen, alle Bereiche. Ich glaube schon, dass, also als wir damals in den 90ern begonnen haben, damals Theologiestudierende und ich als Kunstmalereistudent die ersten Kirchenprojekte zu machen, war das eigentlich unser Anliegen. Also etwas zu machen, was auch mit Sinn zu tun hat, mit Sinnfragen zu tun hat, mit politischen Realitäten, in dem Falle hier auch in Sachsen-Anhalt auf Dörfern zu tun hat. Da ging es darum, wie bringt man das aus dem Druck raus, Galerie, also aus dem Handeln, Druck raus, wie bringt man auch, was ja auch Kirchen haben, aus dem Druck heraus Werbung zu machen, was wäre ein reales Tun? So. Und von daher glaube ich schon, dass das eine sehr es ist ja auch wunderbar, wo das jetzt angekommen ist. Und ich glaube schon, dass da sehr viel Zukunft drin liegt in diesem, ich habe keine Antwort oder kann mir auch keine Antwort vorstellen, aber ich glaube, dass diese Projekte, wie wir sie zum Beispiel gerade jetzt zum zweiten Mal hier machen, die tragen sehr viel davon in sich, also auch nach Sinnsuche. Wie ist das? Also dass man sich nicht jeder, der die Künstlerinnen und Künstler in ihrem Gehäuse und die Theologen und Theologinnen in ihrem Gehäuse gegenüberstehen, sondern dass man sich öffnet, auch naiven Fragen öffnet, dass man keine Angst hat, Dinge zu fragen, von denen jeweils der andere, die andere ausgehen, dass das klar ist, sondern dass man einfach, dass man neues Terrain betritt. Und das finde ich eigentlich gerade beim vergangenen Projekt, bei allen anderen Projekten und auch diesem Projekt, das vor allen Dingen Schöne. Das ist ein Herantasten, wie als wäre es unbekannt. Obwohl ja alle über sehr viele Bibliotheken verfügen und professionelle Werkzeuge verfügen, also um die außen vor zu lassen, sondern wirklich unmittelbar daran zu gehen. Da sehe ich Kirchen, die haben diese Möglichkeit, also diese Kirchenräume haben diese Möglichkeit, gegenüber Galerieräumen, die diese Möglichkeit nicht haben.
Ja, also ich wollte dann nur dazu sagen, dass ich glaube, dass das, also die Kirche wird niemals eine Galerie sein in dem Sinne, also was den Handel angeht, also niemals wird es der Raum sein, wo man Kunst kaufen geht. Aber eine Kirche an sich ist ja sehr oft mit viel künstlerischem Herzblut sozusagen auch ausgestaltet oder mit viel Liebe gefüllt. Da sind die sich sehr ähnlich. Aber ich glaube trotzdem, dass es unglaublich schwer wäre zu sagen, okay, wir machen diese Kirche jetzt einfach immer auf und die Künstler können jetzt einfach hier kommen und machen, was sie wollen, weil, also das ist zumindest die Erfahrung, die ich auch hier in dem Dom schon gemacht habe, als ich mit Theologiestudenten hier zusammen ein Seminar gemacht habe, wo es darum ging, den Dom mal anders auszurufen, als man das gewohnt ist. Also nicht mit kirchlichen Gesängen, sondern mit sehr ungewöhnlichen Lauten zu füllen, fanden das die Hälfte der Teilnehmer einfach schrecklich. Also weil sie das nicht machen wollten in diesen Räumen, weil diese Räume dafür nicht geschaffen sind, weil sie diese Räume studieren auf eine ganz andere Weise. Das sind die Räume, wo man Gebete spricht. Ja, das passt eben nicht zusammen und ich glaube, dass die Zusammenführung nicht einfach ist. Also nicht, und man kann es auch gar nicht voraussetzen. Also von der einen Seite nicht und von der anderen Seite auch nicht.
Vielleicht geht es auch nicht um Zusammenführung, sondern vielleicht ist ja eine dialogische Situation auch möglich. Also dass man
jeden Fall.
Dass nicht das eine das andere vereinnahmt, wie auch Kirchen theologische Dispute manchmal Kunst vereinnahmt haben, manchmal wollten die Künstlerinnen und Künstler auch, aber. Also dass es eben beweglich bleibt.
Auf jeden Fall, also es ist halt die Frage, ich glaube, wir müssten da eine Form finden. Ich halte das nicht für unmöglich, aber es müsste eine neue Form geben. Also die. Aber
vielleicht ist ja das eine neue Form.
Das ist eine neue Form. So. Also die ist aber noch, die ist noch nicht sehr erprobt, deswegen meine ich, es dauert noch eine Weile und es müsste einfach mehr davon geben.
Ich sehe es auch noch mal aus dieser Perspektive von mein künstlerisches Schaffen würde ich gern unabhängig von im institutionellen Rahmen entwickeln können und auch unabhängig von was möglich ist und was unmöglich ist, sondern ich möchte frei sein in dem, wie ich arbeite. Und ich bin also sehr dankbar in dem Kirchenraum zum Beispiel zu arbeiten, wobei ich glaube, dass der Kirchenraum, das ist zu abstrakt, also es sind immer Personen, die dahinter stehen, die das ermöglichen, die Einladungen aussprechen, darin arbeiten zu können. Und dass es diesen Personen möglich ist, das ist nicht immer einfach. Wiederum mir meine Freiheit zuzugestehen, dass ich hier auch kritisch sein darf mit dem Kirchenraum, dass ich an die Grenzen gehen darf und auch muss, dass ich nicht pragmatisch sein muss. Und das finde ich als sehr bereichernd und befreiend. Und das wünsche ich mir eigentlich für jede Institution, für jeden Raum, der repräsentiert und der auch Macht, Macht hat und auch Macht zeigt, dass es eine Öffnung für eine Pluralität darstellt, für eine Vielfalt der Befragung. Und ich glaube, das Geschäft von uns Künstlerinnen ist es, auf eine bestimmte Perspektive auf die Gegenwart schauen zu können und diese anzusprechen. Und wenn wir diese Perspektive, die wir Künstlerinnen haben, auf die Gegenwart mit der Perspektive jetzt im Dom mit der Perspektive einer aktuellen Kirchensituation haben, und da stimme ich dir zu, da ist wieder der Dialog gefragt. Und dann ist es auch noch die Gemeinde wichtig. Es sind nicht nur die Gemeinde, würde ich sagen, auch die Touristen, die kommen und Halle besuchen und in dem Dom sich auch aufhalten. Also auch die Frage des Besitzes, auch wenn sich das jetzt negativ anhört. Also was wollen wir hier denn verhandeln in dem Raum, an dem Ort und mit wem? Und von daher sage ich ja für mehr Offenheit der Kirche gegenüber Aktionen jedweder Art.
Ja, wir sind sowieso positiv, dass was hier passiert. Ja? Also ich meine sowieso diese Kommunikation zwischen Kunst und Religion und Kirche, Institution, Kirche sowieso. Ja,
ich glaube, wir sind fast bei einer Stunde, ja?
Also, oder? Also ich meine, wir machen so ein, zwei Fragen noch mehr wahrscheinlich. Ja, also vielleicht über das Corona ist so ein Thema sowieso. Wie war das letzte Jahr für euch? Ja? Ob das schwierig, also das war für Kunst sowieso schwierig, ja. Und wie war eure Erfahrung? Und müsstet ihr euch umstellen, mehr Digitalisierung machen? Oder habt ihr neue Formen gefunden in der Arbeit? Wie war das?
Da grätsche ich gleich rein, Entschuldigung, weil ich muss nämlich
genau
meine anderen oder meiner weiteren Arbeit nachgehen.
Ist das ein Zurück zur Präsenz?
Genau, also ich lehre gerade an der Hochschule für Grafik und Buchkunst und es ist Gott sei Dank seit zwei Wochen wieder möglich, im Präsenzunterricht zu arbeiten. Es ist aber auch noch die hybride Form und ich bin sozusagen jetzt in Halle und in 5 Minuten in der Videokonferenz mit den Studierenden. Das zum Thema Corona und wie es mein Arbeitsfeld erweitert hat. Tschüss.
So ein Ausgang. Aber für euch, ja.
Ja, das habe ich ja vorhin schon mal erwähnt. Ich glaube, dass das vor allen Dingen für mich eine Herausforderung oder eigentlich auch so eine Art Verdeutlichung ist, wie wichtig Kommunikation ist und wie schwierig Kommunikation ist und dass es an der Zeit ist, komplett neue Kommunikationsweisen zu üben auch, also weil das können wir eben nicht voraussetzen, dass man die alten Kommunikationsweisen benutzen kann, um weiterhin miteinander zu sprechen, sodass wir uns alle verstehen. Das ist eine Sache, die mir auf jeden Fall immer sozusagen immer wieder passiert ist. Und für mich als Künstlerin, die ich mich irgendwie in der Pflicht sehe, also Dinge auch sichtbar zu machen, die vielleicht manchmal unsichtbar bleiben, weil sie nicht so offen liegen, habe ich gerade am Anfang sozusagen einen unglaublichen Druck empfunden und dachte, um Gottes Willen, ich muss jetzt jedem alles hier erklären. Ich muss auch, ich hatte irgendwie eine sehr große Verantwortung gespürt, die mich ziemlich überlastet hat und habe dann aber auch gemerkt, dass eigentlich alle Menschen, die in einer Position zwischen, ja, sagen wir mal, alltäglichem Leben und Notlagen arbeiten, alle so herausgefordert sind. Und das wiederum hat mir das Gefühl gegeben, dass ich sozusagen dazugehöre, was ein ziemlich positiver Effekt war für mich als Künstlerin, zu merken, dass also mein Beruf zwar nicht systemrelevant ist, so wie es behauptet wird, aber ich sozusagen habe mich gefühlt, als wäre ich sozusagen der Kleber zwischen all diesen ganzen Berufen. Und ich bin einverstanden damit und bin sehr gespannt, was jetzt wird. Also weil ich diese Zeit auf jeden Fall als
Moment ansehe, an dem es heißt, dass wir alle gemeinsam was jetzt daraus machen müssen. Also aus dieser schwierigen Zeit. Ja.
Und ganz am Anfang, also vor über einem anderthalb Jahren, der erste Gedanke, der wie kann man, wie kann das funktionieren? Ein neoliberales Wirtschaftssystem und die Forderung nach Solidarität. Die Notwendigkeit von Solidarität. Also wie kann das miteinander, also erschrocken habe ich mich, als zum ersten Mal der Begriff systemrelevant verwendet wurde, weil ich mich dann auch sofort ganz naiv gefragt habe, wer entscheidet auf Grundlage welcher Daten, was systemrelevant ist. Weil das, also ich fand den Begriff sehr gruselig, schlicht, egal ob er im guten Sinne gemeint verwendet werden will. Ich finde die erste Zeit in Berlin damals, wo ich gestrandet bin, also der Bruch war, dass ganz viele Pläne natürlich über den Haufen geworfen wurden und dass ganz viele sicher oder vermutlich wahrscheinlich gedachte Dinge nicht mehr möglich waren. Ich finde schon eine große Zäsur, hoffe, dass genug Intellektuelles und Potenzial da ist und auch genug Liebe da ist, um wirklich etwas daraus zu machen, um diese Erfahrung etwas Konstruktives, Positives, diese Erfahrungen in etwas Konstruktives und Positives zu verwandeln, welches den Begriff, mit dem, was ich damit assoziiere, systemrelevant, also konträr gegenübersteht. Weil diese Vorstellung, dass man alles jetzt so richtet, also die Tatsache, dass jetzt alles über Bildschirme läuft, finde ich schlicht langweilig und ermüdend. Und es nimmt ja mehr, als dass es, also es nimmt mehr, als dass es bringt, um Systemrelevanz Gedanken zu verfälschen. Ich hoffe auf menschliche Dialoge. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen überzogen, aber
das Lieblingswort.
Ja, ich mag den Begriff, ja. Ich hoffe, dass das, also wenn es jetzt so sein sollte, dass sich viele retten auf Kunst bezogen in Online-Portale, wo sie sich verkaufen, bedeutet das ja eine wirklich, es war ja vorher auch schon so, wenn alles nur noch Marktwert ist, dann ist das ja auch nicht unbedingt nur schön. Klar ist, dass alle von etwas leben müssen und Geld verdienen müssen, das ist ja klar. Aber wenn die Systemrelevanz meint, also wenn sich Kultur und Kunst systemrelevant zeigt, indem sie nur noch Online-Portale füllen würde, das wäre auch eher ein Verlust in meinen Augen. Wobei mir auch nicht klar ist, wohin das andere gehen soll. Das ist, glaube ich, eher etwas, wo wir alle unterschiedlich davor stehen. Und das ist ja eigentlich auch eine gute Sache, Dinge neu, wenn es dann möglich ist, Dinge neu zu versuchen. Anders zu versuchen, reflektierter zu versuchen und nicht da weiterzumachen, wo ist das eigentlich?
Es geht ja nicht.
Es
geht einfach nicht weiter. Genau. So wie es war.
Also eigentlich ein positiver, also grundsätzlich positiver, also nach den ganzen Krisen, die ja wahrscheinlich viele andere Menschen ganz anders und viel stärker und alle erlebt haben, dann kann ich für mich sagen, dass es auch, also ich hab eine gewisse Hoffnung, ja. Auf Dialoge, ich weiß, es ist natürlich zu viel, aber ich erlebe es, sagen wir so, ich erlebe es. Ich erlebe manchmal lange vermisste konstruktive Unsicherheit im Gespräch, wo man nicht nur Informationen austauscht, sondern irgendwie sich mit Worten abtastet und vielleicht irgendwo anlangt. Ja, das finde ich was Lebendiges.
Ja. Aber ich habe auch so gedacht, so, wenn man so mit dem Körper arbeitet, so normalerweise und so vielleicht so etwas mit dem Körper so kommuniziert, ja, mhm, auf künstliche Art und Weise, und dann hat plötzlich so ein ganzes Jahr diese Möglichkeit nicht mehr. Das hat auch wahrscheinlich also noch mehr.
Ja, wie Bedeutung. Gesagt, ich glaube, die Künstler sind natürlich, also die sind ja super trainiert im flexiblen Anpassen. Also für die ist es gar nicht so was Neues, jetzt wieder was zu erfinden, weil letztlich ist das Teil unseres Lebens, uns ständig überall anzupassen. Und wenn jetzt einem Tänzer gesagt wird, du wirst jetzt das nächste Jahr nicht mehr auf der Bühne stehen, dann der trainiert ja trotzdem. Also der macht ja trotzdem weiter. Der wird ja jetzt nicht einfach aufhören, sonst würde der Körper ja auch aufhören, sein Arbeitsmittel zu sein, sozusagen. Dann wird er sich neue Möglichkeiten suchen, das sichtbar zu machen, natürlich. Und die Performance-Künstler genauso und die Maler genauso, die zumindest wie ich das so höre, und auch den Malerkollegen, die unglaublich produktiv sind im Moment. Also
die zwar nicht viel zeigen können oder eben für Ausstellungen gemalt haben oder malen, die nie geöffnet werden. Mhm. Es werden auch Filme produziert und Bücher geschrieben, die werden alle, das sind so viele, die können gar nicht veröffentlicht werden.
Okay,
die warten sozusagen jetzt und keiner weiß, wie das dann alles ausgeschüttet werden soll. Und in welchen.
Einmal.
Und wer das alles konsumieren soll. So. Also es gibt keinen Stopp oder sowas.
Mhm, interessant.
Ja. Sondern es gibt eben wirklich neue Arten des Ausstrahlens.
Aber die Frage ist, ob die Leute noch wollen. Also ich kenne Diskussionen aus dem Opern- und Theaterbereich oder Fragen oder auch theologischen, kirchlichen Kontexten, dass die Gewöhnung, also das ist jetzt aber ganz anders, dass die Gewöhnung an das, was jetzt seit anderthalb Jahren Normalität ist, dass die stärker ist als die, also wir sind alle sehr neugierig, ob dann wirklich die Menschen wieder in die Museen strömen. Es macht ja auch was mit den Individuen, so diese Erfahrung. Also ob die Neugier, was macht das mit Neugier, was macht das mit Abenteuerlust, was macht das mit Fragen stehen wollen, entdecken wollen, wenn man jetzt so lange so reglementiert ist und sicherlich auch noch länger reglementiert bleiben wird.
Ja, dann komme ich zur letzten Frage. Das wird so über wieder so, wir haben immer so fließende Überleitungen, ja, zum Publikum, ja, wo wir schon so über Publikum gesprochen haben. Ja, was bedeutet für euch eine gute Wahrnehmung des Projekts, also dieses Projekts zum Beispiel, was jetzt so kommt, ja, welche Reaktionen erwartet ihr und muss es für alle verständlich sein oder ist das, also, oder nicht, ja, also die Idee vom Projekt oder diese Nachricht. Ja.
Ich würde ganz, wer sind alle? Also, weil ich glaube, dass das im Idealfall mit der noch nicht wirklich ausformulierten, noch nicht anzukündigenden Interaktion mit Musikerinnen und Musikern, also ich glaube, dass das Ganze etwas, ich glaube, dass, so empfinde ich das gerade, etwas sehr Lebendiges werden kann. Und wenn diese Lebendigkeit in allen möglichen lesbaren Details ausstrahlt, dann wäre ich sehr glücklich über diese. Aber das, ich glaube jetzt nicht daran, dass jemand reinkommt und dann liest und versteht. Also, wir hatten auch Diskussionen über den Titel oder die Geschichten, die diesem Stein auch angedichtet werden könnten, die teilweise in meinen Augen eröffnen, anderen Augen eher verschließen. So, also diverse Mythen. Ich will jetzt den Begriff nicht sagen, weil dann ist er sozusagen gestempelt. Also den Namen nicht sagen. Ich glaube, es ist eine sehr offene Sache. Und wenn diese Offenheit als etwas Positives empfunden wird von Menschen, die es wahrnehmen, dann wäre ich sehr glücklich.
Im besten Fall wird eben irgendwie auch noch eine lange Zeit danach darüber gesprochen. Mhm. Über etwas, was dort stattfand und über diesen Raum. Das wäre schön.
Super. Danke euch.
Danke dir. Danke euch allen.
Na, das war genau das Richtige für dich? Dann hör doch einfach beim nächsten Mal wieder rein. Wir freuen uns auf dich.